Attention. Das ist Olympia Fast Daily bei sportradio360.de. Die euphorische Berichterstattung aus unserem Basislager im Münchner Hasenbergl. Rasende Abfahrer in Garmisch. Treffsichere Biathletinnen in Ruhpolding. Deutschlands Eishockeyspieler auf dem Weg zur nächsten Medaille im altehrwürdigen, wie wohl längst baufälligen Eisstadt. Was? Die Spiele finden gar nicht in München statt? Wer zum Teufel... Und wo jetzt? Peking? Im Winter? Im Ernst? Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
Ja, und so neigt sich alles schon langsam dem Ende zu. Leider auch die alpinen Wettbewerbe. Ja, leider heute auch Kira Weidler aus deutscher Sicht. Ist dann sehr, sehr gut gefahren, fand ich. Ich habe gestern gemeint, dass mit Startnummer 17 nichts mehr geht. Aber wer bin ich schon? Was habe ich schon für eine Ahnung? Startnummer 15 hat gewonnen, Corinne Sutter, vor Startnummer 13, Sophia Goggia. Auffällig, und da werden wir dann in der Big Show drüber reden, ist natürlich wieder, dass der Atomic-Ski unten überhaupt nicht gegangen ist, wo es nur mehr ums Gleiten ging. Und Goggia hat da im Grunde genommen keine Chance gehabt, hat gegen Sutter, die auf Head fährt. Und Michaela Schifrin, das war ja klar. Also beruhigen wir uns erstmal, dass Michaela Schifrin diese Abfahrt nicht gewinnen kann. Und sie war dann weit hinten klar. Schade für Kira Weidler, die Österreicher waren ganz weit weg. Das war das eine, was heute auffallend war. Und das andere war die frühe Niederlage der Deutschen gegen die Slowakei im Eishockey, damit ausgeschieden. Und damit beginnen wir auch mit Marc Heinrich von der FAZ. Der sitzt in Peking und ist auch ein kleines bisschen überrascht. Oder auch nicht. Herrschaften, ist das schön, dass Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Marc, schon Lagerkoller aufgekommen oder wird es jetzt erst richtig schön?
Jetzt ist die Ziellinie in Sicht. Ich hatte gedacht eigentlich, wir haben jetzt Dienstagabend, chinesischer Zeit. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Eishockeyturnier jetzt so richtig Fahrt aufnimmt.
Das wäre meine erste Frage gewesen, ja bitte.
Ja. Ja, frag du. Ich habe heute so viele Sätze gehört, aber keine Antworten. Also ja, frag du.
Naja, also ich kann nur den Kollegen Kaiser zitieren, der gesagt hat, ihm hätten Experten gesagt, dass dieses Team leider von Beginn an deutlich überschätzt worden wäre. Von wem auch immer. Vielleicht haben sie sich selbst nicht überschätzt, aber dass die Öffentlichkeit zu viel erwartet hätte. Wie siehst du das?
Ach. Also ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten hat Söderholm die nominiert, die ihm zur Verfügung standen. Er hat Legionäre aus Schweden dabei gehabt, die eine gewisse Qualität mitbringen. Rieder, Leupel, Künagel. Er hat mit Cahun einen guten Center aus der Schweizer Liga dabei gehabt, der sonst früher, wenn er ein bisschen größer gewesen wäre, sich auch in der NHL womöglich durchgesetzt hätte. Er hat mit Föderl und mit Nöbels wirklich in der Liga top funktionierende Akteure dabei gehabt. Und er hat vor allem viel Erfahrung in der Kabine gehabt. Er hat 10 Leute in seinem Aufgebot berufen, die in Pyeongchang dabei waren. Und also den Druck haben sie sich selbst gemacht. Sie wurden nicht von außen größer gemacht, als sie sind. Höchstens, ja, sie haben sie vielleicht selbst zu sehr überschätzt. Und sie haben ein Problem ganz offenbar unterschätzt. Und das ist die kleine Eisfläche, von der es heute immer wieder hieß, auch in Spiel 4 hätten sie sich noch nicht dran gewöhnt. Mhm. Das seien sie nicht gewohnt, links und rechts, das jeweils über einen knappen Meter, der da fehlt. Du musst handlungsschneller sein, du musst schneller den Puck weiterpassen, du musst schneller damit rechnen, dass dir der Gegenspieler im Nacken sitzt. Damit sind sie nicht zurechtgekommen und ja, das müssen sie sich ankreiden lassen. Das kreiden sie sich aber auch selbst an. Also da war heute niemand dabei, der gesagt hat, andere sind schuld, sondern der Tenor war unisono, wir haben es verbockt und wir hätten es besser machen müssen.
Ich kann mich nicht erinnern, also wir haben damals nicht gesprochen, aber nach dieser Silbermedaille in Pyeongchang, ich weiß, dass Marc Hindelang da am Start war und Michael Leopold, und natürlich waren die beiden auch so realistisch zu sagen, da ist sehr, sehr viel gut gelaufen. Am Ende hätte es ja eigentlich sogar die Goldmedaille sein können, wenn die Russen nicht so spät noch den Ausgleich schießen. Aber ich denke, die Spieler werden sich da nicht auf die falsche Fährte locken haben lassen, oder? Weil dort ja wirklich nach dieser Vorrunde extrem viel zugunsten der deutschen Mannschaft gelaufen ist.
Ja klar, aber es ist ja auch in den letzten 4 Jahren ein bisschen was passiert. Also dieser Switch von 18 zu 22, der hat ja auch eine gewisse Entwicklung. Also die Mannschaft hat ja auch eine Entwicklung durchlaufen. Marco Sturm ist im Herbst 2018 dann nach Nordamerika gegangen. Söderholm kam und aus Riesersee ist im Dezember eingestiegen. Der hat die Mannschaft weiterentwickelt. Gleich beim ersten Turnier in der Slowakei haben sie mit Moritz Seider einen Spieler ins All-Star-Team gebracht. Sie haben jetzt bei der letzten WM, waren sie auch im Halbfinale. Also das ist ja nicht wie Manna vom Himmel gefallen. Und in 2018, gebe ich dir recht, da haben sich viele, viele Glücksgötter vereinigt, um den Deutschen den Weg zu ebnen, ins Finale zu kommen. Aber seitdem ist die Mannschaft auch gereift. Sie ist stabil gewesen. Sie hat zuletzt den Deutschlandcup gewonnen. Sie hat vor 10 Tagen hier in Peking in einem Testspiel mit überschaubarer Intensität die Slowaken nie behalten können. Heute haben welche aus dem slowakischen Lager gesagt, das sei eine Finte gewesen, wobei ja niemand wissen konnte, dass man in der Viertelfinalqualifikation aufeinander trifft. Ja, ich glaube, also sie wissen es selbst nicht, und es hat von Anfang an nicht gepasst. Es hat mit dem ersten Check angefangen im Spiel Kanada, als Marco Novak früh verletzt rausgegangen ist, das 0-1 gefallen ist, die 2-3 Gegentore, die dann gefallen sind. Moritz Müller hat gesagt, wir sind von den Kanadiern überfahren worden und haben uns danach nie mehr so richtig im Kopf frei machen können. Also du brauchst Siege, um Selbstvertrauen aufzubauen. Du brauchst auch Spielglück, das haben sie nicht gehabt. Und ja, es war nicht ihr Turnier. Punkt.
Jetzt habe ich preciously wenig gesehen, ehrlicherweise, von diesem Eishockey-Turnier. Ich weiß nicht, ob du hast ja auch andere Verpflichtungen, wahrscheinlich mehr gesehen als ich, aber welche Mannschaft hat dich denn bislang überzeugt so richtig?
Richtig überzeugt haben mich die Finnen, wobei den Finnen man ja immer nachsagt, dass ihnen der letzte Punch fehlt. Also dann, wenn sie zupacken können, kommt immer wieder was in die Quere. Sie haben ein Team dabei, das 18 Spieler aus der KHL hat. Die KHL hat relativ früh in diesem Winter den Spielbetrieb eingestellt, um ihren Teams zu ermöglichen, die Akteure freizugeben und sich vorzubereiten können auf Peking, was die NHL nicht gemacht hat. Also die Finnen sind durch die Vorrunde marschiert, und auch sehr, also wirklich straight waren die Amerikaner. Sodass ich sagen muss, also das sind College-Spieler. Eric Staal, der ehemalige Stanley Cup-Gewinner, wird, glaube ich, 38, ist 37 oder ist 36. Also die haben noch so ein paar Routiniers, so ein paar Haudegen drin, die heute in den Minors spielen. Aber eine tolle Truppe, schnell, geradlinig, Speed, Ost-West, nicht viel querspielen, sondern immer Traffic vom Tor, Tempo hochhalten. So, dass viel Fantasie dazugehört hätte, wenn die Deutschen heute sich durchgesetzt hätten, dann wären sie ja morgen wieder gegen die Amerikaner gekommen. Ja. Und also die Russen darf man garantiert nicht unterschätzen. Die haben bislang alle Aufgaben so absolviert, wie es die deutschen Fußballer gerne bei Großereignissen machen. Das Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Und so haben es die Russen bislang gehalten. Die russischen Kollegen, die hier sind, die sagen, die Mannschaft habe nicht die Tiefe, der Kader habe nicht die Qualität, um sich am Ende durchzusetzen. Man wird sehen, jetzt, also es wäre was drin gewesen für die Deutschen, dabei bleibe ich. Sie haben es nicht vom ersten Spieler nicht auf die Kette bekommen, und es zeigt ja auch, wie wenig Torschüsse sie heute abgegeben haben, wie wenig Treffer sie insgesamt erzielt haben. Ich glaube, heute waren es 21 Torschüsse in 60 Minuten. 6 Treffer im Turnierverlauf. Sie haben 2 Gegentore gegen die Chinesen bekommen, die ja wirklich eine Kraut- und Rübenmannschaft nominiert haben. Also es hat nicht gepasst, und man wird lange, lange, lange zurückdenken an diese Chance, die hier liegen gelassen wurde.
Die gute Nachricht ist ja, die Weltmeisterschaften stehen auch in diesem Jahr an. Ich weiß gar nicht, wo sie stattfinden, aber das
ist in Finnland.
Okay, das ist eine Chance zur Redemption. Die zweite Frage, die ich für dich vorbereitet hatte, Marc, war: Mit welchem Gefühl wird der Weltcupführende, der Gesamtweltcupführende im Skispringen nach Hause fliegen? Karl Geiger nämlich. Wird Karl Geiger happy sein? Wird er wieder mal mit den Umständen fluchen?
Nein, bitte. Ein ganz schmales Hemd, das ist ja ein, aber die Brust ist gestern breit geworden. Er kann sich bei seinem Spezi, bei Markus Eisenbichler bedanken, der wirklich zwei Traumsprünge runtergesetzt hat und damit dem Team auch die entscheidenden 44 Zentimeter Bonus verschafft hat, die am Ende den Ausschlag gegeben haben zugunsten der Deutschen gegenüber den Norwegern, die Vierter wurden. Ich muss gerade kurz nachdenken. Österreich 1, Slowenien 2, Deutschland 3 und die Norweger Vierter. Also Karl Geiger hat in den ersten 10 Tagen hier so richtig in die Krütze gegriffen, kam mit der kleinen Schanze nicht klar, hat dann einen guten Sprung gemacht im Mixed-Springen und während er sich unten im Auslauf die Skier abgeschnallt hat, schaute er auf den Videowürfel, auf die Leinwand und hat festgestellt, dass das deutsche Team in dem Moment gerade disqualifiziert worden war. Also für den hat überhaupt nichts gepasst und der hat sich richtig schwer getan. Aber er hat sich reingekämpft, er hat sich reingebissen, er hat den zweiten Sprung auch bei schlechten Bedingungen dann so weit gebracht, dass er zumindest gegenüber den Norwegern pari war und dann nichts verloren hat. Ja, und den Bonus hat Markus Eisenbichler dem Team gegeben. Und also die zwei bronzenen Medaillen, die der Karl Geiger geholt hat, das ist viel, viel mehr, als er in den ersten 7 Tagen hier, glaube ich, in Peking zu träumen gewagt hatte.
Aber als er in Deutschland in den Flieger eingestiegen ist, Richtung Peking, wäre damit nicht zufrieden gewesen. Lehne ich mich aus dem Fenster.
Nee, das stimmt. Ich war ja jetzt heute beim Skispringen. Ich habe die Team D-Pressekonferenz nicht mitbekommen. Es gab auch wieder Hinweise oder es gab Vorhaltungen aus dem polnischen Lager und die Norweger müssen auch Andeutungen gemacht haben, dass sie die Ausrüstung von Karl Geiger bemängelt haben sollen, dass der Anzug nicht richtig gepasst habe. Das ist ein Thema, was die ganze Szene über Olympia hinaus weiter beschäftigen wird. Da ist viel in Bewegung, da wird strenger kontrolliert. Da bin ich mal gespannt. Aber er ist gestern durch die Kontrolle durchgekommen, durch die Materialkontrolle. Und die Medaille, er hätte sich wahrscheinlich was Strahlenderes gewünscht, als er in Deutschland eingestiegen ist. Aber jetzt, wenn er nach Deutschland zurückkommt, morgen in China hier losfliegt, da wird er sehr, sehr zufrieden mit sein.
Schön. Marc, wie immer eine ganz große Freude, mit dir zu plaudern. Vielleicht schaffen wir es nochmal in den kommenden Tagen. Es hat mich dann doch wieder mitgerissen, das Sportliche, mit all dem anderen Scheiß, der gerade mit Kamila Valieva los ist. Aber darüber spreche ich dann mit Kaiser. Mit Kaiser ausmachen. Marc, ich danke dir.
Schöne Grüße, macht's gut, bye bye.
Ist das schön, nach ein paar Tagen Pause wieder mit Saskia Leite sprechen zu können. Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen vom Kurzprogramm von Kamila Valieva? Alles? Überhaupt gar nichts?
Nee. Ich habe ja andere Bereiche, um die ich mich kümmere.
Ja, also wie ist deine Emotion oder hast du so viele andere Dinge zu tun, dass du keine Emotionen in Richtung dieses 15-jährigen russischen, ich glaube, das darf man noch sagen, Mädchens verspürst?
Na, ich glaube, dann wäre ich ja ganz schön abgestumpft.
Aber vielleicht hast du viele andere Sachen zu tun, dass du dir noch keine ausgedehnten Gedanken darüber machen konntest. Das meine ich damit.
Nee, aber ja, ich glaube, jeder, der sieht, was eine 15-Jährige da abkriegt, kann damit eigentlich nicht einverstanden sein. Also
mir tut sie nachhaltig leid und ich habe ja auch aufgrund meiner jüngeren Tochter sehr viel mit 15-Jährigen zu tun. Also Frau Valieva schaut deutlich reifer und aus als die meisten 15-Jährigen, die ich hier so täglich sehe. Und von der wird aber auch ganz was anderes abverlangt. Ich glaube, es war der dreifache Axel, den sie jetzt Probleme hatte zu stehen. Aber das nur nebenbei. Welche Probleme gibt es im deutschen Biathlon-Olympiateam? Oder ist es nach wie vor so, dass die Goldmedaille von Denise Herrmann alles übertüncht? Weil der vierte Platz in der Staffel, es ist natürlich, irgendjemand muss Vierter werden, aber es muss ja nicht gerade die deutsche Staffel sein.
Ja, sind jetzt natürlich Männer, Frauen. Ich weiß gar nicht, wie viel die Männer jetzt immer von so einer Frauen-Einzelmedaille mitnehmen können.
Alles,
ja. Ich meine, die sind ja auch da und jubeln und sind auch bei der Siegerehrung. Und klar, das ist schon, gibt einem schon Auftrieb, aber ich glaube, wenn du dann selber ja nicht in die Bereiche kommst, dann hilft dir das am Ende auch nicht mehr so viel. Und jetzt sind wir ja wirklich, was haben wir heute Dienstag? Ist das, man kommt ja immer mit den Tagen durcheinander. Ja. Also wir haben schon über eine Woche, ist es schon her, diese Einzelmedaille von Denise Herrmann, und gehen jetzt in die letzten drei Rennen, und das ist das Einzige, was dabei rumgekommen ist bisher. Es ist natürlich nicht viel.
Naja, aber durfte man, gerade entschuldige, dass ich die Klärung unterbreche, aber durfte man aufgrund der Einzelergebnisse, also Philipp Navrat ist ja zu Recht auch gelobt worden vor der Verfolgung dann, die ist nicht gut gelaufen, Benny Doll war natürlich stark, Roman Rees war stark. Hattest du den Eindruck, dass die Zuversicht A berechtigt und groß war im deutschen Team, dass es mit der Medaille klappt?
Naja, also eigentlich war ja das Ziel mal Olympiasieg, ja, das war ja so vor der Saison ausgesprochen worden von Marc Kirchner, weil das halt so seine Karriere als Trainer krönen sollte. Da konnte man schon große Augen machen, und so oft haben sie das danach auch nicht mehr in den Mund genommen. Die Medaille sollte schon werden. Ich meine, klar, es ist gut, sich Ziele zu setzen, aber es war schon ambitioniert, sag ich mal. Aber der Rennverlauf hat ja dann gezeigt, dass es gar nicht so weit weg war, ne? Also da kann man ja am Ende jetzt auch nicht sagen. Das war irgendwie total illusorisch. Aber ja, von den Einzelleistungen, die man bisher gesehen hat, ist die Reihenfolge Norwegen, Frankreich, Russland wahrscheinlich die realistischste auch einfach wieder am Ende. Ne?
Ja, aber die Norweger, da hat es ja diesmal keiner von den Bösen rausgerissen, sondern der Schlussläufer. Das war dann schon ein kleines bisschen überraschend, fand ich.
Ja, der hat gut geschossen, das war ja genau seine Aufgabe. Also und Johannes Tinius Bö hat es ja schon auch rausgerissen in seinem Stehenschießen, dass er da einfach ja, durchgezogen hat, bei nicht so einfachen Bedingungen. Also ja, das war auch nicht so schlecht.
Wirst du dann einen großen Trennungsschmerz haben übrigens, wenn du dort weg musst? Oder wenn man das jetzt vergleichen kann nach ein paar Tagen mit Pyeongchang, ist es ähnlich, auch was den Zuschauerzuspruch angeht? Dort sind die Leute ja nicht gekommen, weil sie es nicht interessiert hat. Jetzt kommen die Leute nicht, weil sie nicht dürfen. Oder hast du dein Herz eher in Pyeongchang liegen lassen?
Also man muss sagen, dass hier sehr viel mehr Stimmung ist als in Pyeongchang. Also es ist ja, also es sind die Leute, die da, es ist ja Publikum auf den Tribünen, es sind ja geladene Chinesen, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und die werden angeleitet halt zu klatschen und zu schreien. Das hat natürlich nichts mit dem Biathlon-Publikum zu tun und mit dem wir jubeln bei Treffern und machen irgendein Geräusch der Enttäuschung bei Fehlern. Aber wenn da die Athleten ins Stadion einlaufen und ihren Zieleinlauf haben, dann wird's laut und die winken dann auch ins Publikum. Also du hast hier Stimmung. Es ist nicht so, dass es hier total Totenstille war. Und das war's ja in Pyeongchang schon. Da konntest du tatsächlich die Athleten atmen hören am Schießstand, so ungefähr.
Ich finde, es sind manche TV-Einstellungen sind lässig, und da gibt es eben so eine Einstellung, wo die Kamera hinter einem Hügel ist und dann sieht man zuerst nur die Spitzen des Gewehres und dann wird der oder die Läuferin immer größer. Und dann gibt es aber auch andere Einstellungen, wenn man das in der Totalen sieht und hinten ist irgendwie eine Autobahn, wo ständig Busse umherfahren. Das fand ich ist auch interessant zu sehen, aber ich finde halt, dass das bei manchen anderen Olympischen Spielen hat es den Eindruck gemacht, dass es ein kleines bisschen, ja, irgendwie abgeschotterter ist, was vielleicht auch nicht gestimmt hat, aber die Kameraposition möglicherweise eine andere. Liege ich richtig? Bitte, entschuldige.
Straße sieht man jetzt hier eigentlich nicht im Stadion, überhaupt nicht. Und alle Athleten, also die Strecke, das ist eine coole Strecke. Also ja, das haben auch die Athleten, die hierher gekommen sind, haben das gesagt, klar, weil die halt auch so, ja, phänomenal gebaut ist, dass du einfach von der Tribüne den Schießstand und dann oben halt nochmal die Strecke siehst, ne? Also das hast du ja an keinem anderen Schießstand im Weltcup, dass du das nochmal irgendwie verfolgen kannst aus der Tribüne heraus. Und also da, die Strecke an sich, da kann man sich nicht beschweren. Das haben sie schon gut hinbekommen.
Stimmt es, dass es, das wäre mir aber auch von Weitem... du stimmt es, dass, das habe ich von Weitem mitbekommen, dass das Profil der Strecke, das wollte ich sagen, und generell die Bedingungen mit Antholz zu vergleichen sind. Da warst du ja bei der WM zum Beispiel.
Ja, also es ist ja ungefähr dieselbe Höhe. Es ist hier nochmal so 50 Meter höher, 100 glaube ich am höchsten Punkt. Und Antholz hat auch so sehr lange Anstiege. Das ist schon ähnlich. Aber ja, ansonsten Schießstand, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den Vergleich jetzt so ziehen würde. Das ist schon nochmal ein bisschen anders von dem Verlauf.
Ja, es gibt so diese eine Passage, und weil Antolz ja erst vor kurzem im Weltcup als Standort hergehalten hat, aber es gibt diese eine Passage, wo es noch einen ganz kleinen Anstieg gibt, und da dachte ich wirklich, wenn jetzt hier rechts noch diese Hütte stehen würde, die in Antolz auch steht, es wäre fast komplett das Gleiche. Ja, Saskia, es stehen noch drei Rennen an. Für mich ja die Höhepunkte sind die Massenstarts. Da lasse ich mir gar nichts anderes einreden, weil das ist einfach lässig, wenn die Leute loslaufen. Aber auch die Staffel der Frauen, die morgen am Mittwoch also gelaufen wird. Jetzt tue ich mich bei den Frauen ein kleines bisschen schwer. Ich gehe aber all in und sage, Weißrussland könnte eine Rolle spielen.
Weißrussland, ja. Belarus muss man sie ja nennen.
Warum? Warum eigentlich? Weil Bela heißt übersetzt ja weiß. Also bei aller Liebe. Verstehe ich nicht.
Ja,
aber okay.
Ja. Es wurde ja. Man war das nicht mehr politisch korrekt sozusagen. Okay. Ja, nee, die haben auf jeden Fall vor Olympia sehr gute Rennen absolviert. Es ist grundsätzlich so, dass bei den Frauen mehr möglich ist. Insgesamt, wer da aufs Treppchen kommen kann. Also bei den Männern konntest du schon vorher sagen, dass Russland, Frankreich, Norwegen einfach jetzt ja die dominanten Mannschaften einfach waren. Aber bei den Frauen ist es halt wirklich schwer, da vier Frauen auf einem selben oder auf einem guten Niveau tatsächlich zusammenzukriegen pro Mannschaft. Viele haben zwei halt. Also Schweden, Norwegen sicherlich wieder ganz vorne dabei. Aber ja, die Deutschen stehen da auch nicht schlecht. Also.
Ja, also warum ist nochmal, ich habe nur gelesen, Tandre Wold, die ja Dritte geworden ist in der Verfolgung, ist abgereist. Die ist krank geworden, hat sich verletzt oder weiß man da was oder wird darüber nicht geredet?
Was heißt nicht geredet? Sie hatte irgendwie schon mal Herzprobleme. Okay. Ich weiß nicht, ob das diese Saison war. Und jetzt hatte sie auch zwei Rennen, wo sie halt im Ziel echt, jetzt bei dem Verfolgungsrennen eigentlich, ich weiß nicht, ob sie da bewusstlos war, aber das sah nicht so gut aus. Musste behandelt werden und jetzt wurde sie halt nach Hause geschickt, weil es keinen Sinn mehr machte, sie jetzt hier noch in Rennen zu schicken.
Okay. Jetzt weiß ich natürlich, dass Saskia Leite eine Frau ist, die auch selbst Bewegung braucht. Ich habe von irgendjemand gehört, es ist natürlich völlig unmöglich rauszukommen, wenn man in Peking in der Blase ist, dass man meinetwegen laufen gehen kann oder sonst was machen kann. Hättest du, also nicht, dass du Zeit hättest, aber hättest du Zeit, um Sport zu treiben, könntest du Sport treiben, außer im Gym deines Hotels, wobei ich nicht mal weiß, ob dein Hotel ein Gym hat.
Ja, es gibt eins, wo man sich auch 24 Stunden vorher anmelden soll.
Nein, und natürlich einen extra Test dann wahrscheinlich.
Nee, das du hast ja eh deinen täglichen Test. Okay. Genau, aber das habe ich jetzt noch nicht genutzt. Und ich sehe hier tatsächlich auch immer mal Leute unten joggen, die laufen dann halt von einem Zaun zum anderen so ungefähr. Ja, also dieser Hotelkomplex besteht ja ungefähr so aus neun Häusern, sage ich mal. Mhm. Also so ein bisschen Auslauf kriegst du dann schon zusammen, wenn du willst. Aber bei minus, 15 Grad, die es ja hier so beständig hat, ist es jetzt auch nicht so schön, draußen laufen zu gehen, ehrlich gesagt.
Wohl wahr. Und Hallenbad für dich gibt es dann erst wieder, wenn du zurück in Hamburg bist. Die fantastische Saskia Leite. Saskia, danke für heute. Wir melden uns nochmal.
Sehr gut. Bis dann.
Jetzt haben wir ihn doch noch erreicht, den Kaiser, der gerade nicht nur beim Eislaufen war, sondern auch in der Pressekonferenz. Camila Valieva führt nach dem Kurzprogramm. Kaiser, was hast du in Erfahrung bringen können bei der Pressekonferenz? Hat die überhaupt selbst gesprochen oder wurde für sie gesprochen?
Weder das eine noch das andere. Wurde weder für sie gesprochen, noch hat sie selbst gesprochen. Sie wurde also vom russischen Olympischen Komitee nicht zu dieser Pressekonferenz geholt. Und das ist natürlich schon heftig gewesen. Sie ist durch die Mixzone gedüst in Windeseile. Und mehr kann man jetzt dazu nicht sagen. Also die haben von ihr keine Stimme, sie hat keine Interviews gegeben, ist einfach nur geflüchtet. Und das ist jetzt der Stand der Dinge.
Sie führt nach dem Kurzprogramm, habe ich das richtig gesehen, aber nicht mit so viel Vorsprung, wie man es erwartet hätte, weil die Landung nach dem Triple Axel nicht in Ordnung war, Sebastian. Stimmt das?
Das stimmt, allerdings muss man sagen, es gab viele, die überhaupt nicht erwartet haben, dass sie überhaupt nach diesem Kurzprogramm in Führung geht, weil mit dem Druck, der in den letzten Tagen auf ihr gelastet hat, diese ganze Geschichte, eine 15-Jährige, also wir reden immer noch von einer 15-Jährigen, das ist normalerweise unmenschlich, was die aushalten musste, und egal, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht schuldig ist, aber was auf sie reingeprasselt ist, ist absoluter Wahnsinn, und wie sie das dann hier gemeistert hat, da muss ich sagen, das war, abgesehen von diesem einen Patzer, hat sie das mit Bravour gemeistert und sonst wäre sie auch nicht auf Platz 1 jetzt und würde mit einem, wenn auch kleinen Vorsprung von 1,96 Punkten, aber sie geht mit einem Vorsprung in das Q-Finale am Donnerstag und da muss man sagen, dafür, dass sie eigentlich meiner Meinung nach hier hätte nie schaffen dürfen, ist das schon eine Geschichte, wo man sagt, ja, sie hat dem Druck jetzt endlich doch standgehalten, sonst würde ich sie nicht führen.
Ja, so gesehen großartig, wie gesagt.
Wenn gleich mal, das muss man natürlich sagen, wenn gleich mal natürlich gesehen habe, als der letzte Takt verklungen war von ihrer Musik in Memoriam von Kyrill Richter, da ist alles aus ihr rausgebrochen, wenn auch nur kurz. Also sie hat zwar geheult und hat sich die Hände vors Gesicht geschlagen, aber noch auf dem Eis ist sie praktisch wieder zu sich gekommen und hat dann keine Tränen mehr gegossen, als sie vom Eis runter war. Und ist aber, wie gesagt, dann so fertig gewesen. Und aus Eigenschutz, nehme ich mal an, haben die Russen gesagt, wir lassen sie nicht in die Pressekonferenz und wir lassen sie auch in der Mixzone nicht reden. Und dann ist sie halt einfach durch und weg und das war's.
Okay, gib mir nur vielleicht noch einen ganz kurzen Abriss. Ich habe im Hintergrund, und Saskia hatte das vorhin auch gesagt, dass beim Biathlon die Stimmung jetzt vergleichsweise natürlich jetzt nicht so ist wie in Oberhof, aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe im Hintergrund ja schon Leute klatschen gehört. Wie ist Kamelia Valieva aufgenommen worden in der Eiskunstlaufhalle?
Naja, im Grunde genommen muss ich sagen, so wie ich es erwartet habe. Also, dass da Buhrufe oder Pfiffe kommen, das glaube ich, haben die wenigsten erwartet, weil ja jeder sich im Grunde genommen bis zu diesen Äußerungen heute früh mit dem Opa, von dem sie das Glas genommen hat, hat sie im Grunde genommen jeder für das Opfer gehalten. So. Und die Chinesen, die Asiaten allgemein sind ja relativ zurückhaltend, was jetzt gegnerische Sportler angeht. Die können unter Umständen mal die Japaner nicht so, die Chinesen eher euphorisch werden, was die eigenen Sportler angeht. Aber es sind auch nicht so viele Menschen in der Halle. Das muss man ja auch sagen. So. Und die meisten, die Lärm gemacht haben, das waren die russischen Athleten, die auf der Tribüne saßen. Ja. Und die haben natürlich schon ihre Sportler, alle drei übrigens, also auch die Anna Schcherbakowa und auch die Trusova, die Alexander Trusova, mit Applaus und Jubelschreien begrüßt. Also da war kein Unterschied zu Kamila Valieva. Also insofern, es gab natürlich auch Szenenapplaus bei den gelungenen Elementen, aber den gab es auch bei den anderen Russinnen. Also die haben ihr Team insgesamt unterstützt, aber wie gesagt, das war so, wie man es eigentlich erwartet hatte.
Ich habe jetzt, glaube ich, Camila gerade zu Camelia gemacht, aber das geht halt nur in unserem Olympia-Daily. Sehr schön. Kaiser, wie lang brauchst du jetzt zurück ins Hotel? Bei dir ist ja dann doch schon 23.34 Uhr Zeit von unserer Aufnahme.
Ja, also ich fahre jetzt ungefähr eine halbe Stunde bis zum Pressezentrum und dann muss ich gucken, wann ich da bin, wann der Bus kommt und dann fahre ich da mit dem Bus nochmal 20 Minuten ins Hotel. Also das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, weil ich eben erstmal gucken muss, ob der Bus schon parat steht oder ob ich da noch, ob er gerade weg ist und ich nochmal fahre. Aber das ist Olympia.
Ja, nicht nur der Bus ist weg vielleicht, aber auch Sebastian war kurz weg. Danke, wir hören uns morgen wieder, Sebastian. Bis dann.
So wird es sein. Bis dann.
Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de.